Hallo, herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Ihr hört hier den zweiten Teil einer Besprechung, einer Folge über eine alte Doctor Who-Episode. Ich bin Felo, bei mir im Podcast ist Sebastian zu Gast und wir haben uns einen alten Vierteiler aus dem Jahr 1967 angeschaut. Ein Fernsehvierteiler, schöne Schwarz-Weiß-Folge mit Patrick Troughton als dem zweiten Doktor in der Reihe mit dem Titel The Tomb of the Cyberman, das Grab der Cyberman, in dem eine Geschichte, die darum geht, dass eine Expedition auf einem fremden Planeten, auf dem Planeten Telos, das Grab der seit 500 Jahren verschollenen Cybermen findet. Die Cybermen sind eine der Alien-Bösewichter-Rassen, Rassen sagt man ja nicht mehr, Spezies. Entschuldigung, ich entschuldige mich, aber ich nehme jetzt nicht nochmal auf, das ist der vierte Versuch. Langsam wird es mir zu blöd für so eine Anmoderation. Ihr habt doch eh alle schon den ersten Teil gehört. Was rede ich hier eigentlich? Naja, also auf jeden Fall die Cybermen, die gespenstischen, monströsen Cybermenschen, Kybermänner, wie sie früher in der alten Synchronisation genannt wurden, und tatsächlich in der Neusynchronisation, das Grab der Cybermen wurde vor einigen Jahren tatsächlich deutsch synchronisiert, gibt es eine Stelle, wo tatsächlich das Wort Kybermänner fällt. Ich mag dieses Wort, wunderschön. Das sind Aliens, die nach und nach alles Menschliche aus sich getilgt haben. Eigentlich sind es Menschen. Die haben alle ihre Teile nach und nach durch künstliche Teile ersetzt, bis so gut wie nichts mehr übrig bleibt, außer dem Gehirn. Keine menschlichen Regungen, keine menschlichen Emotionen, nur noch eine menschenähnliche Hülle voller Maschinenteile. Und in dieser Geschichte wird das vermeintliche Grab dieser Cyberman entdeckt. Einer der Teilnehmer der Expedition, wie Sebastian so ähnlich gemeint hat, der dümmste Logiker der Welt, möchte die Cybermen zum Leben erwecken und mit ihnen an die Macht gelangen. Das geht natürlich schief, wie es nur schief gehen kann, aber letzten Endes geht alles gut. Die Cybermen werden wieder in ihrem Grab eingeschlossen, eingefroren und stehen bereit, zu späteren Untaten wieder erneut erweckt zu werden, denn das sind eine der langlebigsten und oftmals wieder hervorgerufenen. Oftmals, habe ich oftmals gesagt. Schönes Wort, werde ich mir merken. Es ist dumm, aber es klingt gut. Es ist für mich auch die sechste Stunde. Ich möchte eigentlich gerade nur noch auf mein Sofa und ich mache diese Anmoderation. Wofür, frage ich nochmal. Nochmal, aber die erste Folge war sehr viel länger, also werde ich jetzt noch ein bisschen, nein, ich werde jetzt nicht hier noch eine halbe Stunde reden, nur damit das auf die gleiche Länge kommt. Hört einfach rein, wir haben vorher schon ein bisschen über dieses und jenes geplaudert und jetzt plaudern wir weiter über jenes und folgendes. Ehrlich, ich sollte so spät keine Moderationen mehr machen. Hört einfach rein, ihr habt hoffentlich euren Spaß und ich höre jetzt besser einfach mal auf hier. Viel Spaß beim Grab der Cybermen. Kommen wir mal zu Dr. Who zurück. Ja. Patrick Troughton als zweiter Doktor ist einfach eine wundervolle Figur. Zu der Zeit war das ja noch nicht so normal, dass alle paar Jahre der Doktor gewechselt wird und man hatte wirklich nur zwei Doktoren gekannt. Der erste, William Hartnell, war einfach irgendwann gesundheitlich nicht mehr in der Lage, die Rolle zu spielen und man hat sich in der BBC dann dafür entschieden, die Serie weiterzuführen, aber den Hauptdarsteller auszutauschen. Und eben nicht jemanden zu nehmen, der dem sehr ähnlich sieht und vielleicht merken das die Zuschauer dann nicht, sondern man hat jemanden genommen, der komplett anders aussieht. William Hartnell hat den Doktor so als einen etwas krummeligen, kauzigen, aber sehr würdevollen Großvater gespielt. Mit langen weißen Haaren, viktorianischen, immer sehr eleganten Outfit. Und dann kommt Patrick Troughton, der hat was Koboldhaftes, der ist deutlich jünger, der hat diese schwarze Stooges-Vulkanier-Frisur,
Ja.
diesen Topfschnitt, dieses verknautschte Gesicht und sein Outfit wirkt wie das des ersten Doktors, nur zerknautscht und zerknittert und der wird als Cosmic Hobo gerne mal bezeichnet, als der kosmische Tippelbruder. Und so kommt er auch rüber. Man hat das Gefühl, die Jacke ist ihm zu weit, die Hose passt nicht richtig, die Fliege, die er da so schräg, die da so schräg an seinem Kragen ist, die ist tatsächlich mit einer Sicherheitsnadel befestigt. Der ist so eine ganz eigenartige Figur. Verglichen mit späteren Doktoren, wirkt er zum Beispiel ganz oft feige. Der ist eigentlich mutig wie alle Doktoren, aber im richtigen Moment hat er so einen Fluchtreflex oder so ein Zurückgehen. Der geht an einer Stelle an den Cybercontroller und fragt ihn was. Und weil der Cybercontroller sich zu ihm rumdreht und über ihm herragt, sagt der Doktor sofort: Aber Sie müssen das nicht beantworten, wenn Sie nicht wollen. Wenn Sie nicht wollen, beantworten Sie das nicht. Der wirkt tatsächlich immer etwas feige und er hat ganz häufig auch etwas Zwielichtiges in seiner Art. Also allein durch seine Mimik kann der unglaublich gut grimmig schauen, mit den Augenbrauen, diesem zerknautschten Gesicht und dann von diesem wirklich grimmigen, finsteren Gesicht von einem Moment in ein total dümmliches Grinsen, um zu verstehen, dass auch nur dieses Gesicht hinbekommt, diese fast debile Art nie. Und dann macht er Sachen, von denen ich bis heute nicht wirklich weiß, warum er die macht. Warum er zum Beispiel hier in dieser Geschichte immer wieder den Archäologen und auch Klieg hilft. Manchmal sogar heimlich hilft bei etwas, was er eigentlich selber verhindern will. Denn ihm ist ja klar, das sind die Cybermen und man sollte verhindern, dass die gefunden werden. Aber trotzdem hilft er zum Teil heimlich, dass Klieg diese logischen Symbole entziffern kann. Und das habe ich. Das ist mir immer noch nicht klar und verständlich, warum er das macht, aber das gehört halt auch zu dieser Figur des Doktors hinzu, dass er eine etwas zwielichtige Figur tatsächlich ist.
Er ist nicht ganz so zwielichtig wie der siebte Doktor, finde ich, der das Ganze dann am Ende auf die Spitze treibt. Der hat noch viel mehr diese albernen Manierismen von vielleicht mit den Löffeln und den Gesichtern, die er zieht. Aber die beiden sind sich unglaublich ähnlich darin, dass sie wirken wie so liegen gebliebene Stummfilmstars. Ich merke auch in dem zweiten Doktor immer, da ist Stan Laurel irgendwie drin. So von der Art, wie er aussieht, wie er sich gibt, dieses Rumpelige auch. Und ich weiß nicht, ob es durchtrieben ist, weil durchtrieben würde ich wirklich sagen, oder planen, vorausplanen, Wheels within Wheels ist der siebte Doktor eher.
Ich liebe
Bei dem
diesen
zweiten habe
Ausdruck.
ich. Was?
Wheels within Wheels. Ich liebe das. Das habe ich neulich bei PG Woodhouse gehört. Ich liebe
Ja,
diesen Begriff.
das ist, bei mir ist das so im Kopf, weil das hat neulich Rom mal gesagt. Der Ferengi Rom hat das mal gesagt. Bei einem Plan, der einfach nur nicht besonders gut war, aber weil Rom ja auch ein bisschen dümmlich war am Anfang noch und das nicht so verstanden hat, hat er dann so gestaunt. Wheels within Wheels. Und seitdem ist das so ein geflügeltes Wort bei uns geworden, wenn irgendwie einer was
Oh, das
so, dann
passt.
sind das so.
Das gibt, ich weiß nicht, ob dir PG Woodhouse was sagt.
Der Name kommt mir bekannt vor, ja.
Englischer Autor aus Beginn des 20. Jahrhunderts, der hat die Jeeves und Wooster-Romane und Kurzgeschichten geschrieben, aber auch sehr viele andere. Und da gibt es eine, in der Blandings Castle-Kollektion gibt es auch eine Figur, ich weiß nicht, ich komme jetzt auf den Namen nicht, aber auch ein sehr dümmlicher Mensch, der die ganze Zeit immer von There are wheels within wheels, weil er sich diesen Begriff gemerkt hat, weil es, es geht um, ich glaube, seine Verlobte, die irgendwas von ihm verlangt, was er erfüllen muss. Und er bringt immer wieder auf eine wunderschön dümmliche, so eine romdümmliche Art diesen Begriff Wheels within Wheels an.
Ach, guck mal.
Ich müsste mich jetzt da sehr weit aus dem Fenster lehnen, um zu behaupten, dass das vielleicht sogar ein Zitat sein könnte, dass da Deep Space Nine P.G. Woodhouse zitiert. Aber wundern würde es mich nicht, weil ich ehrlich gesagt diesen Begriff sonst irgendwo jemals schon gehört habe.
Ja, ja. Man könnte Ron Moore ja mal fragen, denn der hat diese Ferengi-Folge geschrieben, um die es da geht, wo der große Nagus ins Wurmloch fliegt und kommt zurück und ist auf einmal, will auf einmal er gründet die Ferengi Benevolence Association.
Ach das?
Und dann denken sie, der hat doch irgendwas, das ist doch ein großer Profitplan, ist doch dahinter. Ja, ja. Denken sie erst hier, ne? Wheels within Wheels, da kommt das dann so her. Vielleicht, ich versuche den mal zu schreiben. Ich will den sowieso mal schreiben. Früher hat er noch geantwortet, als er Battlestar Galactica gemacht hat. Da hat er sich noch sehr mit den Fans auseinandergesetzt. Schauen wir mal.
Schöne Zeiten. Früher waren solche Zeiten. Früher hat er
Früher wären wir wieder, wie schönen alten Männer wir. Nee, was ich eigentlich sagen wollte über den zweiten Doktor ist, ich habe bei ihm so das Gefühl, dass bei ihm so ein Leichtsinn drin ist. Mal gucken, wie weit wir gehen können. Vielleicht können wir das ja auch das noch machen, um die Büchse der Pandora zu öffnen, kriegen sie doch hinterher wieder zu. Das habe ich immer so bei ihm, so den Eindruck. Er will gucken, wie weit kann ich gehen in dieser Bedrohungslage und sie trotzdem noch aufhalten. Weil ein bisschen bin ich ja dann doch leichtsinnig und neugierig und übertrieben. So habe ich ihn immer gelesen in solchen Momenten.
Ja, das stimmt. Matt Smith hat als elfter Doktor sich auch sehr an Patrick Troughtons Doktor orientiert. Der hat da sehr viel von dem aufgegriffen und der hat auch sowas Verspieltes, sowas Koboldhaftes in solchen Momenten gerne mal gehabt. Nur Matt Smith als langes Elend natürlich nicht unbedingt als Kobold rüberkam, während Patrick Troughton genau das ist. Das ist ein Kobold. Ich glaube, in seiner ersten Folge kriegt er sogar noch so einen komischen großen Hut aufgesetzt, den er später nicht mehr hatte.
Zum Glück. Oder diese Fotos davon, die sehen so
schlimm aus. Und dann spielt er Flöte. Und also das ist schon ein Du hast das gerade so schön gesagt, Stummfilmstar, ein übrig gebliebener. Der hat auch so eine Körpersprache, die immer so ein bisschen Slapstick hat. Stan Laurel oder Charlie Chaplin, Buster Keaton, der hat halt einfach diese Körpersprache. In der Invasion, die Cyberman-Geschichte, die ich vorhin auch erwähnt hatte, da gibt es einen Moment, wo einer der Cybermen, wo der Doktor auf der Flucht ist vor einem Cyberman, der ihm hinterher schießt. Und links und rechts unter und neben ihm schlagen diese Einschüsse ein und lauter kleine Explosionen. Und der Doktor springt wie ein Geistbock vor diesen Explosionen weg und schreit dabei. Es ist zum Brüllen komisch und es ist eine Actionsequenz. Herrlich, also eine tolle Action-Sequenz. Da hat Patrick Troughton richtig Gas gegeben, aber der hüpft und springt wie ein alter Ziegenbock. Das ist reiner Slapstick. Zum Brüllen komisch. Und in einer dieser hier aus meiner Revisitations-Box, The Three Doctors, die Geschichte, wo die ersten drei Doktoren mehr oder weniger zusammen auftreten, gibt es eine Stelle, wo der zweite und der dritte Doktor, der dritte John Pertwee, ganz anderer Typ wieder. Ich glaube, es ist auch irgendwo eine Explosion zu hören und die beiden rennen los auf die Explosion zu, auf den Ort zu, wo da gerade was passiert. Und du kannst nur für einen Moment den Unterschied in diesen beiden Doktoren sehen. John Pertwee, groß gewachsen, stark, kräftig, sehr elegant und wurde später also als erster Action-Doktor charakterisiert von den Fans, so der losstürmt. John Pertwee, du kannst.
Auch der erste mit einem Seemannstattoo.
Oh, das außerdem, ja, das außerdem.
Ja.
Aber du kannst, wenn du an der richtigen Moment, Moment auf Pause drückst, kannst du ein Standbild machen und du siehst die beiden Silhouetten. John Pertwee stürzt direkt nach vorne, du siehst den Kraft nach vorne, während Patrick Troughton erstmal so einen Schritt zurück macht, so eine Anticipation, so den einen Fuß in der Höhe und dann so ein bisschen nach hinten und dann erst nach vorne. Also so würde ich das auch perfekt beide animieren. Das ist wie ein Lehrbuch für den Trickfilmer. Wenn man diese beiden Bewegungen analysiert, erstmal so den Schritt nach hinten und dann loslaufen. Das heißt, der dritte, der Action-Doktor, der zögert nicht, der stürzt direkt nach vorne ins Gefecht, während der zweite diesen Moment Feigheit noch hat. Oh, ho, ho, da ist was, bloß nicht rein. Ach nee, jetzt dann doch. Das ist tatsächlich, das ist mir ganz früh schon aufgefallen, diese vermeintliche Feigheit, die vielleicht tatsächlich auch wirklich Feigheit ist, des zweiten Doktors. Die ist in dieser Szene aus The Three Doctors wunderschön zu sehen. Hm. Und generell der Slapstick des zweiten Doktors von Patrick Troughton.
Goofy auch.
Hm.
Ist auch ein bisschen... So ein bisschen ist Goofy da drin, der ist ja dann auch schon mal, obwohl Goofy ist vielleicht dann eher noch, weil das ist ja auch das lange Elend, der elfte Doktor.
Hm.
Ach, die ganzen popkulturellen Zusammenhänge da so rauszuarbeiten. Die drei Doktoren, ja. Ist ja eigentlich ist ja die zwei Doktoren.
Ja.
Und dann der eine Doktor, dem es schon nicht mehr so gut geht und der deswegen in so einer unter so einer Art Glaskuppel sitzt und dann ab und zu mal per Funk zugeschaltet wird und dann sagt, ja, nee. Und viel mehr auch nicht.
Ja. Oder? Wie war das? Ihr seid also meine Ersatzleute, ein Dandy und ein Clown. Ich glaube, das war eins der wenigen. William Hartnell konnte schon nicht mehr und die haben ihn, ich glaube, in seiner Garage gefilmt. Diese Szene wird zumindest behauptet. Ja, ein bisschen. Ach, aber das sind diese Multidoktor-Geschichten, die sind manchmal wirklich etwas eigenartig, weil es gibt die Geschichte The Five Doctors und da ist Tom Baker auch eigentlich überhaupt nicht dabei. Sie haben, weil der nicht mitmachen wollte,
Haben sie nicht die von Madame Tussauds, die Wachsfigur, mitfotografiert?
Die haben sie für das Gruppenbild reingemacht, ja. Und in der Folge selber haben sie Szenen aus der Folge Shader genommen, Shader, die leider nie ausgestrahlt wurde, weil da irgendein Streik dazwischen kam. Und es ist eine tolle Geschichte. Und es war eine der wenigen, die von Douglas Adams geschrieben wurden. Der war ja ganz lang Script-Editor. Und schade, ist eine tolle Geschichte. Aber immerhin, dadurch, dass diese Doctor Who-Folge nie online ging, gab es dann den elektrischen Mönch. Aus der Geschichte hat Douglas Adams dann später den elektrischen Mönch, die erste Dirk Gently-Geschichte, geschrieben. Die lieb ich noch etwas mehr als Dr. Who.
Ja, und immerhin, Shada kann man ja jetzt in den unterschiedlichsten Darreichungsweisen gucken. Das Ding gibt es tatsächlich mittlerweile auf Blu-ray. Mhm. Und ich glaube, man hat die Wahl zwischen einer Rekonstruktion, zwischen einer Animation, die ist für dich wahrscheinlich mit ein bisschen Bauchschmerzen zu genießen, als jemand, der vom Fach ist. Ja, und es gibt auch noch die aus den 90er Jahren so eine Version, wo der damals schon so ein bisschen ältere, mittelalte Tom Baker da so rummoderiert und in so einem Museum rumläuft und immer sagt, Schada, sagt er wieder zum Schada. Er kann auch herrlich einfach nur Quatsch machen.
Ja,
naja. Du, die Cybermen, Felo. Ja. Ich finde ja, das hier sind meine zweitliebsten Cybermen, weil ich mag die ganz am Anfang aus der ersten Geschichte The Tenth Planet mag ich am liebsten, weil ich stehe ja so auf Body-Horror. Und die am Anfang, die ja wirklich nur Strümpfe übers Gesicht gezogen haben, die sehen aus wie so Brandverletzte irgendwie, den sie jetzt so Mullbinden übergezogen haben. Und das finde ich irgendwie verstörend. Und von diesem Burn Victim ist hier in Tomb of the Cybermen noch so ein bisschen übrig. Mhm. Und deswegen finde ich sie auch hier noch angenehm verstörend. Aber was für mich hinzukommt, ist wir müssen über den Erbsensuppenmann kurz sprechen. Denn es gab in Lüdenscheid gab es immer Erbsensuppe vom Roten Kreuz, wurde verkauft samstags. Und da war einer dabei, der hatte, glaube ich, irgendwie schon so viel geraucht, dass was mit dem Kehlkopf war. Und der hatte mir Erbsensuppe ausgeschenkt und hatte dann so ein Mikrofon, was er sich an den Hals gehalten hat. Und hat immer gefragt, wollen Sie noch ein bisschen Erbsensuppe haben? Kann ich Ihnen auch einen Schlag geben? Also dieses, was früher noch manche Leute hatten, wenn die Stimme einfach wegoperiert werden musste. Und ich glaube, tatsächlich hat man sich hier eines solchen Geräts bedient, um den Cybercontroller sprechen zu lassen.
Ja, genau. Ich habe leider vergessen, wie das technisch genau ging, aber das hat genau diese verzerrte Stimme, die ziemlich einzigartig ist, weil die Cybermen vorher und später auf andere Art verzerrt wurden. Also das ist hier ich weiß nicht, ob dir Peter Frampton was sagt.
The Who?
Stefan The Who? Also auf jeden Fall hat der in seinen Songs
Oder war das Pink Floyd?
Pink Floyd, glaube ich. Peter Frampton hat in seinen Songs auch diesen Verzerr Dings, das kann man das kann man mit der Maultrommel so ein bisschen imitieren.
Ja, das stimmt.
Ich kann mal schauen, ob ich das hinkriege. Ihr seid hier. You can be like us. So ähnlich klingen diese Cybermen. Die haben, es kommt ganz leicht in die Richtung, was ich da gerade versucht habe. Und sind halt leider dadurch auch extrem schwer verständlich zum Teil.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Es hat mich aber insofern auch ganz angenehm gegruselt, weil, und das muss ich jetzt zugeben, ich bin da nicht stolz drauf, aber ich war ein Kind. Ich habe mich auf dem Markt vor dem Rote Kreuz stand mit der Erbsensuppe gegruselt, weil da der Mann die Stimme hatte. Konnte ja nichts davor. Später habe ich den mal kennengelernt, er ist schon lange verstorben. Später habe ich den als älterer Teenager mal kennengelernt. Ein super lieber Typ und überhaupt gar keinen Anlass da gegeben, dass ein 5- oder 6-jähriger Sebastian sich vor dem gruselt. Trotzdem habe ich mich von der Stimme gegruselt, weil mir das komisch war.
Das hätte mich als Kind auch gegruselt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das kann ich sehr gut verstehen, mein Gott. Kinder, da muss man sich auch, glaube ich, hinterher nicht wirklich für rechtfertigen, entschuldigen. Wofür, was man als Kind, man hat es nicht verstanden. Und dann war das gruselig. Und das macht halt hier auch die Cybermen so gruselig.
Ja, das zitiert einen ganz eigenen, mir bekannten Grusel aus ganz jungen Jahren. Denn ich fand auch Brandverletzungen gruselig als Kind. Frag mich nicht warum. Ja, und deswegen diese Kombination aus Burn-Victim-mäßigem und diese Stimme führen dazu, dass ich die Cybermen immer cooler fand als die Daleks, weil ich sie gruseliger finde, weil ich sie eben in so eigenen frühkindlichen Horrorvorstellungen verwurzeln konnte. Das konnte ich mit den Daleks nicht. Die waren halt so Tonnen, die haben lustig geredet. Da konnte ich nicht so eine Connection zu formen.
Das ist auch ein bisschen generell ein Problem bei Doctor Who, ist dadurch, dass man sehr viele Aliens mit verzerrten Stimmen hat, die dann sehr monoton sprechen, hat man ganz häufig diesen Effekt, dass ich nicht richtig an die rankomme, dass ich nicht richtig mit denen connecten kann. Wenn die dann noch in alten Serien starre Masken hatten, die keine Mimik hatten, die Silurians zum Beispiel, bei denen sich nicht mal die Münder bewegen, dann ist das für mich zum Teil total anstrengend anzuschauen und ich komme ich kann nicht emotional irgendwo andocken. Und bei den Daleks ist das ganz, ganz häufig der Fall, die noch dazu diese kreischende, schreiende Stimme immer haben, alles in diesem gleichen kreischenden, schreienden Tonfall. Das ist, so sehr ich die Daleks liebe, manchmal einfach total schwer finde, mir Dalek-Folgen anzuschauen, weil ich mit den Figuren nichts anfangen kann. Bei den Cybermen ist das immer ein bisschen anders. Dadurch, dass das menschliche Körper sind, mit menschlichen Proportionen und menschlichen Umriss, wirkt diese Emotionslosigkeit in dieser verzerrten Stimme mit der fehlenden Mimik, hat den ganz anderen Effekt, als dass diese ja. Dosen sind, die die Daleks darstellen. Die Daleks sind wirklich einfach nur Dosen. Da ist es so schwer, Leben drin zu entdecken. Also das wird oft genug, funktioniert das auch mit den Daleks. Aber in den Momenten, wo es nicht funktioniert, sind die Daleks einfach nur Dosen. Die Cybermen sind tatsächlich immer quasi Menschen. Die sehen menschlich aus und du weißt, da steckt ein Mensch drin. Das ist ja auch genau das, was die Cybermen sind. Ja. Da stecken eigentlich Menschen drin, die Stück für Stück ihre Menschlichkeit verloren haben. Stück für Stück ihren Körper durch künstliche Teile ersetzt haben, bis am Schluss nur noch eine künstliche Hülle mit wahrscheinlich einem menschlichen Gehirn. Tatsächlich weiß ich nie, was jetzt eigentlich in so einem Cyberman wirklich drinsteckt, weil das auch von Mal zu Mal unterschiedlich dargestellt und dargelegt wurde. Und dass die nicht mal mehr eine menschliche Stimme haben, sondern nur noch so ein monotones, verzerrtes Etwas von Stimme, das macht sie eigentlich nur noch unheimlicher. Die Cybermen sind gerade, die frühen Cybermen sind wirklich starke Figuren und die allerersten, ich finde die auch tatsächlich am allergruseligsten. Das haben die ja auch nochmal.
Die Tenth Planet.
Die Tenth auch Planet jetzt, Cybermen aus der letzten Folge mit William Hartnell als ersten Doktor. Aber genau diese Cybermen, die hatten auch noch solche richtigen Apparaturen auf dem Kopf und so eine Kühleinheit, die sie vor sich hergeschleppt haben, also richtig klobig. Und diese allerersten Cybermen haben sie ja auch in der neuen Serie nochmal wiedergebracht. In einer der letzten Folgen von Peter Capaldi als Doktor.
Ach, guck mal, die habe ich nicht gesehen.
Oh, ganz toll, ganz toll. Also auch eine, ich weiß jetzt nicht, wie die Folge heißt, aber das ist, glaube ich, eine seiner, das müsste aus seiner letzten Staffel die letzte Doppelfolge sein und auch die letzte Folge mit Companion Bill Potts, die da auch ein, ich will dir da nicht spoilern, auch eine sehr, ein sehr, ja, schon tragisches Companion-Ende gefunden hat. Also wie die Companions ihren Run beenden, ist ja zum Teil auch sehr interessant. Das wäre tatsächlich mal was, wo ich vielleicht mal gerne hier eine Folge drüber machen würde, dass die Companions des Doctors und welche manchmal echt recht herzlosen Schicksale, wie die so erfahren haben. Da ist Bill Potts für mich ganz oben an Companion-Schicksalen, ziemlich oben auf dem ersten Platz. Und da spielen eben diese alten Daleks, die kommen vor. Diese Brandopfer mit diesen Strümpfen über dem Gesicht, diese unheimlichen, gespenstischen Daleks, die hat man in die neue Serie wiedergebracht. Allein, dass man das irgendwann fertig gebracht hat, ist so, so großartig und auch so gruselig. Das ist toll.
Je roboteriger und je kühlschrankiger die wurden, desto mehr haben die für mich von ihrem, und je stampfender auch wurden, desto mehr haben die für mich von ihrem existenziellen Schrecken verloren. Das waren zwar immer noch formidable und gefährliche Bösewichter, aber ich war nicht so erschüttert, sagen wir es mal so.
Ja, und hier sind sie ja wirklich, die haben was Gespenstisches. Sie haben ja auch was von Mumien. Ja. Also sie erinnern sich ja wirklich, also die allerersten Daleks aus Tenth Planet, die haben mehr von Mumien mit den weißen Strümpfen über dem Kopf. Aber auch hier, die entsteigen Sarkophagen gewissermaßen. Diese Regenerationskammer, in die sich Victoria setzt, was auch... Genau, das mache ich. Ich setze mich in eine Regenerationskammer. Ja. Man möchte. Es ist wirklich alle, inklusive Jamie und Victoria und den allen Leuten, vernehmen sich einfach dumm. Es ist ganz schlimm, wenn sie so Sachen machen, wenn sie alles anpatschen und antapsen und in Hebeln rumspielen und hier mal was ausprobieren und da. Aber die Cybermen, Das sind Mumien, wenn sie da aus diesen Sarkophagen kommen. Und der Cybercontroller, der hat noch dazu, der sieht etwas anders aus als die anderen. Der hat so einen großen, hohen Kopf. Mit unter einer Kuppel sieht man ein leuchtendes Gehirn und das erinnert auch so, soll möglicherweise auch so ein bisschen an die Darstellung der alten Pharaonen mit diesen hohen Hüten erinnern. Diese spitzen Köpfe vielleicht auch. Es ist, die sind einfach unheimlich, diese Cybermen. Mhm. Die sind einfach unglaublich unheimlich und gruselig. Viel schöner als die neueren Cybermen, die bedrohlicher wirken, aber mehr stampfen. Zu viel stampfen.
Ja. Hier dieser goldene Hirneimer, den der, nenne ich ihn jetzt einfach mal, den der Cybercontroller aufhat, der erinnert mich auch vom Look an diesen Zylonen-Kontaktmann von Balta in der 78er. Battlestar Galactica-Serie. Der hatte so einen Typen, der sah so ein bisschen aus wie eine Gestalt aus einem Daft Punk-Video, wo nämlich einer aus der Brust rausguckt und oben haben sie noch so ein kleines Köpfli draufgesetzt und der hatte dann so eine Art menschliches Cherubim Robotermaskengesicht und ein leuchtendes Gehirn unter so einer spitzen unter so einer spitzen Haube und der sieht ein bisschen so aus wie der Cybercontroller hier. Und mich würde es nicht überraschen, wenn man sich nicht, Battlestar Galactica 1978 hat ja überall geräubert. Ja. Bei Star Wars, bei Bonanza, warum nicht auch bei Doctor Who, ja?
Ja.
Das gucke ich auch gerade manchmal abends, das alte Kampfstern Galactica.
Ich wollte jetzt gerade fragen, Galactica oder Bonanza?
Nee, Galactica gucke ich aktuell. Was da
schaut. Wieder mal Bonanza.
Und das ist auch, aber das ist auch gut.
Das ist super. Das ist tatsächlich wirklich mal so ein Ausflug. Bonanza ist erstaunlicherweise wirklich eine richtig gute Serie gewesen mit tollen Geschichten, guten Geschichten. Also nicht einfach nur Cowboy und Peng Peng und so, sondern ganz, ganz tolle Geschichten. Und es ist schön gemacht und es ist tatsächlich für mich eine meiner frühesten Kindheitsfernseherinnerungen ist Bam 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 Bonanza. Da saßen wir vom Fernseher, haben mitgeritten und mitgesungen. Ja. Und dann kommt er wieder.
Der Abspann ging ja in den 90er Jahren immer in Deep Space Nine über.
Genau.
Weil dann kam die Promo, da kam er dann
stimmt.
Bis heute ist das noch immer fahren in meinem Kopf. Naja, so schließt sich der Kreis.
Oh, wie toll. Die Musik von Bonanza habe ich in irgendeinem meiner frühen Zeichentrickfilme, die ich im Studium gemacht habe, an irgendeiner, ich glaube, politisch komplett inkorrekten Stelle eingebracht. Ich möchte nicht. Verdammt, warum habe ich mich daran erinnert? Das sollte man eigentlich besser vergessen.
Also ein so schöner alter Mann wie du darf das.
Ja, schöne alte Männer. Schöne alte Männer, echt. Dem schönen alten Mann tut ein bisschen der Hintern weh. Wir sollten also mal so langsam, wir reden ja auch schon eine ganze Weile. Mal so schauen, ob wir so ungefähr aufs Ende zustimmen. Ich habe mir zwar so viel notiert, aber das sind alles so Details, die sind vielleicht gar nicht so. Diese Sache, ein wunderschönes Detail, das immer wieder erwähnt wird, und ich möchte das deswegen auch einfach in den Podcast bringen. Nachdem sie die Tore geöffnet haben, am Anfang in der ersten Episode, und alle in die Vorkammer, nenne ich sie mal, strömen, nur Dr., Jamie und Zoe noch draußen stehen bleiben und man sieht sie von drinnen.
Victoria.
Victoria. Tatsächlich, Victoria und Zoe sehen sich sehr ähnlich. Das ist, Zoe ist ein Companion, die später dazu kam. Und anders als Victoria kommt Zoe irgendwo aus der Zukunft und ist ein, glaube ich, wissenschaftliches Wunderkind-Genie. Auch eine interessant bessere Figur, muss man ehrlich sagen. Victoria wirkt ein bisschen zu unbedarft in allem, was sie macht. Auf jeden Fall gibt es da diese eine Stelle. Eigentlich sollten der Doktor und Jamie Victoria an der Hand nehmen, und weil sie sich etwas unwohl fühlt und nicht so richtig weiß, ob sie da mitgehen soll, und sie hineinführen. Und an der Stelle nehmen sich der Doktor und Jamie an der Hand, weil sie nicht merken, dass Victoria hinter ihnen steht. Und die beiden marschieren dann so Hand in Hand zwei Schritte vor, schauen sich dann an und sagen, ey, was machst du hier? Nimm deine Hand ja, da weg. Und gehen dann zurück und begleiten Victoria rein. Und das war ungeprobt. Das hatten Patrick Troughton und Fraser Hines hatten das vorher abgesprochen, weil sie wussten, dass der Regisseur das hassen wird. Haben sie gewartet bis zum letzten Moment, bis es klar war, das kann jetzt nicht wiederholt werden. Wir machen das jetzt einfach. Und wenn es jetzt sonst keinen Fehler mehr gibt, wenn jetzt sonst nichts Schlimmes passiert, dann wird dieser Take genommen. Dann wird das ja, weil das ja gerade quasi durchgespielt werden muss, dann kommt das rein. Und das hat geklappt. Sie haben das durchbekommen. Aber auch Deborah Watling hatte keine Ahnung, was da gerade passiert. Die wusste vom Skript her, dass der Doktor und Jamie ihre Hand nehmen sollen. Und die zwei haben sich selber an der Hand genommen und sind vor ihr hermarschiert. Und sie stand total verdattert dahinter und hat denen hinterhergeschaut und wusste nicht, was los war. Und das hat so natürlich gewirkt und das hat so gut funktioniert, dass das dann später in die fertige Folge gekommen ist. Dass das drin geblieben ist.
Und Morris Berry hat seinen Hut gegessen. Vor Wut oder so.
An seinem Taktstock, auf seinen Taktstock gebissen.
Oh, der arme Kerl. Ja, aber das ist tatsächlich eine schöne Szene. Dafür sind die beiden ja irgendwie so bekannt, dass die so diese Physical Comedy dann damit reinbrachten. Aber das wusste ich gar nicht, dass sie sich die Lümmel, die.
Die Lümmel. Ja?
Das gibt's ja nicht.
Ja, die müssen überhaupt immer gerne allen Streiche gespielt haben, so während den Drehpausen und in den Proben. Müssen die beiden schon berüchtigt gewesen sein für Streiche und alberne Scherze. Naja, Gott, es muss ja auch Spaß gemacht haben. Die hatten ja auch wirklich ziemlich anstrengende Arbeitsbedingungen. Wenig Urlaub, da wurde auch einfach durchproduziert. Es gab nicht irgendwie mal ein Staffelende und Staffelanfang, so wie man das heute kennt, sondern das ist einfach durchgelaufen und es gab halt einfach eine neue Staffel, weil ein neues Jahr begonnen hat. Aber das, was man heute kennt, große Staffelfinale, das war zu der Zeit nicht bekannt. Was zu der Zeit auch dazu geführt hat, dass diese Dreharbeiten hier in diesem Vierteiler ist das nicht vorgekommen, aber sonst ist es ganz häufig, oh, ich sehe gerade, eine Katze besucht dich. Wie schön.
Da kommt Louis gerade.
Da kommt Louis ins Bild. Ein großer schwarzer Schatten in Katzenform. Und ein Katzenschwanz läuft durchs Bild. Schade, dass wir hier ein Audiopodcast sind und Louis schweigt.
Er schnurrt. Vielleicht kannst du das hinterher hören, weil er macht das einigermaßen nah am Mikrofon. er ist gerade auf zärtliche Liebe eingestellt.
Oh, wie schön.
Ja.
Was wollte ich denn jetzt gerade? Ja. Ach ja, was immer wieder häufig vorkam, dass in der einen oder anderen Folge einer der Hauptfiguren gefehlt hat. Das wurde dann irgendwo
Knöchel verstaucht
oder man hat dann gesagt, ja, Jamie ist jetzt angeschossen, der liegt im Krankenlager oder der Doktor liegt die ganze Folge irgendwo auf dem Bett mit dem Gesicht zur Wand. Das war dann ganz häufig so, dass einer der Hauptdarsteller eine Woche Urlaub hatte. Die Dreharbeiten aber einfach weitergingen, weil nur dieser eine Schauspieler oder Schauspielerin Urlaub hatte und man das dann irgendwie drumherum drehen musste. Hier sind in allen vier Episoden alle Figuren da. Also mir ist zumindest nicht aufgefallen, dass die irgendwo mal gefehlt hätten. Aber sonst ist das häufig mal der Fall gewesen.
Ja, das stimmt. Hier mussten sie alle tatsächlich mal durcharbeiten. Naja.
Na, waren ja Fehler,
ich habe noch eine Frage an dich. Jetzt haben sie das ja in Hongkong gefunden. Ne? Vor 33 Jahren haben sie es in Hongkong gefunden. Das Grab des Cybermen. Oder die haben es irgendwie zurückgegeben. Die haben es gefunden, haben es zurückgegeben. Von den Doctor Who-Geschichten, die weg sind. Welche würdest du gerne wiedergefunden haben?
Wahrscheinlich The Wheel in Space. Das ist nämlich die nächste Cyberman-Geschichte. Und da sind, glaube ich, von dem Sechsteiler auch nur noch 2 Folgen übrig. Das würde ich tatsächlich auch sehr gerne. Oder vom ersten Doktor, der Celestial Toymaker. Da gibt es auch, glaube ich, noch eine Folge, die übrig ist. Die hätte ich gerne.
Ich glaube, die vierte, ne?
Oder vielleicht Marco Polo, das ist auch vom ersten Doktor. Das spielt im alten China. Und das muss auch eine ganz tolle Geschichte gewesen sein. Da ist, glaube ich, nichts mehr von übrig.
Das wäre meine Wahl. Ich glaube, da haben sie Marco Polo finde ich echt gut geschrieben. Und sie schaffen es 7 Folgen lang echt, die Story aufrechtzuerhalten. Es klingt, das Audio ist ja noch da, es klingt wie ein opulentes Kostümdrama, das auch mit so ein bisschen Witz inszeniert ist, wenn am Ende der Kaiser von China dann da ankommt und auch so ein bisschen durchtrieben lustig ist. Ich glaube, ich würde Marco Polo gerne sehen. Oder den Dalek 12-Teiler oder war es ein 10-Teiler? Mit Dings hier, mit hier der von den Avengers, sie.
Ach Gott, ja.
Die diese Zeitpolizistin spielt. Auf The Daleks natürlich, klar.
Ja, irgendwas.
Das ist auch die Wiederkehr des Mönches, gespielt von Peter Butterworth.
Oh,
der ist ja
toll.
Auch nochmal in 1 oder 2 Folgen wieder dabei. Dann gibt es eine ganz verrückte Weihnachtsfolge, die in damaligen Jetztzeit auf einem Polizeirevier spielt. Das ist so eine bunte Tüte, dieser Dalek-Vielteiler. Ja, entweder den oder Marco Polo hätte ich gerne wieder.
Die mit den Yetis würde ich, wie heißt die denn? Auch eine 2. Doktor mit Patrick Troughton, die am Himalaya spielt.
The Abominable Snowman.
Ja, die sie in Schottland gedreht haben und Schottland sieht dann jetzt halt mal aus wie der Himalaya oder umgekehrt. Und die Abominable Snowman sehen alle aus wie Samson aus der Sesamstraße, nur ohne Gesicht. Und die laufen auch alle so. Ich denke mir, die müssten Huiuiui sagen.
Ja. Schön. Aber die sind ein cooler Bösewicht eigentlich, weil die haben so dieses Samsonhaft Knuddelige irgendwie. Aber im Hintergrund steht ja die Great Intelligence. Und das ist ja so ein Gruselmönch, der in so einer dunklen Hütte sitzt und nur so flüstert die ganze Zeit über. Oh, das ist auch gut.
Ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass noch Folgen gefunden werden. Ich glaube, da ist wirklich ziemlich gut abgegrast worden. Es sind ja wirklich einige gefunden, zum Beispiel Enemy of the World. Nee, doch.
Das war der letzte große Fund vor 11 Jahren. Enemy of the World. Und The Web of Fear, die 2. Yeti-Geschichte, die in der U-Bahn spielt. Die ist auch sensationell.
Ja, wirklich gut. Aber es werden halt immer mehr, mittlerweile auch wieder mehr Folgen nachanimiert. Also es ist so ein 2D-Look, zum Teil ist es aber 3D animiert mit dem Toon-Shader im 2D. Was sie nur leider in den letzten Jahren recht häufig machen, die dann auch in der Farbversion mit auf die DVD zu packen. Das sieht zwar gut aus, weil das ein gutes Farbdesign hat, es ist nur einfach an dem Punkt, das sind Schwarz-Weiß-Folgen, die sollten auch schwarz-weiß aussehen. Auch wenn die Animationsqualität mittlerweile wieder recht gut ist, die war zwischendrin unterirdisch. Die erste Folge mit Patrick Troughton, auch irgendwas auf The Daleks, die hätte ich als Animation Supervisor, wem immer das gemacht hat, um die Ohren gehauen. Links und rechts. Ich habe es mir nicht anschauen können. Das ist wirklich ganz schlimm. Man merkt, um da fair sein zu wollen, das zuständige Team hatte da mit großen Problemen zu kämpfen. Die hatten ganz neu, hatte die BBC ein Animationsteam zusammengestellt, sonst hatten die das ausgelagert Animationsfirmen, erfahrenen Animationsfirmen den Auftrag gegeben, diese verloren gegangenen Folgen nachzuanimieren, zu rekonstruieren in Animationsform, indem sie Telesnaps und Drehbücher und alles und halt den Originalton zur Verfügung hatten, das nachzukonstruieren. Da waren auch wirklich gute Sachen dabei. Ich glaube, das erste war tatsächlich, das dann neu animiert wurde, war The Invasion. Ich glaube, noch in den 90ern von das Studio heißt Cosgrove Hall. Das ist das Studio, die unter anderem Danger Mouse animiert hatten.
Ja.
Und das sind halt Leute, die ihr Handwerk gut kennen. Das sieht sehr stilisiert aus. Die Figuren wirken etwas schablonenhaft, aber die Qualität ist fantastisch gut. Ganz tolle Bildqualität, Kamera, alles. Ohnehin ist The Invasion eine der Serials, wo die Kameraarbeit wirklich herausragend gut ist. Ich habe mir die neulich wieder angeschaut und gemerkt, ich habe sehr lange gehadert, welche dieser beiden Geschichten, weil ich wollte Zweiter Doktor und Cyberman zusammenbringen, weil das so die Ära ist, in der die Cybermen durchgestartet sind. Und ich habe sehr lange überlegt, ob ich Tomb of the Cybermen oder The Invasion nehme, weil beides für mich wirklich gute Geschichten sind. Und The Invasion hätte halt noch den Vorteil gehabt, dass man dann da auch über die neu animierten fehlenden Folgen reden kann, was ich jetzt hier auf die Weise auch ein bisschen noch anschneiden kann. Aber in den letzten Jahren hat dieses neu zusammengestellte Team, das zu wenig Zeit hatte, zu wenig Budget, ein neues Team, das sich noch nicht gefunden hatte, das all die Probleme hatte, die eine Produktion halt hat, eine Animationsproduktion, wenn sie sich noch nicht richtig gefunden hat, so diese Anfangsprobleme, die hat man diesen, ich glaube, Evil of the Power of the Daleks, glaube ich, war das, so stark angesehen, dass das für mich kaum zu ertragen ist. Und mittlerweile sind die aber recht gut geworden. Man kann die wirklich anschauen. Das Problem ist einfach nur, Bildausschnitt ist 16:9, es ist immer eine Farbversion dabei, es sieht nicht mehr aus wie die alte Serie. Selbst wenn das in der Schwarz-Weiß-Version ist, es nicht mehr die alte Serie und das verdirbt mir ein bisschen den Spaß daran. Deswegen habe ich mir jetzt auch nicht noch lange nicht alle neu erschienenen nachanimierten Geschichten nachgekauft. Das sind noch einige, die auf meiner Einkaufsliste stehen und noch nicht in den Einkaufswagen geschafft haben.
Da freue ich mich dann tatsächlich auch darauf, wenn sie ein paar mehr von den 60er-Jahre-Staffeln in die Collection holen, in die neue. Weil so wie es ausschaut, werden sie da den zweigleisigen Weg fahren und die Animation, die sie natürlich gemacht haben, dann auch da anbieten. Aber auch anhand von Telesnaps, also Schnappschüssen vom Bildschirm, eine Rekonstruktion machen mit Untertiteln. Und ich will jetzt nicht seinem Berufsstand die Daseinsberechtigung absprechen, Felo, aber ich habe als Kind auch Fumetti gelesen, also diese italienischen Fotocomics oder auch Gong-Fotoromane von irgendwelchen Filmen. Und ich bin das irgendwie gewohnt, so Filmstandbilder mit ein bisschen Text zu einer Geschichte zusammenzusetzen. Jo. Ich kann diese Telesnap-Reconstructions mit beschreibenden Untertiteln, wenn irgendwelche Action ist, kann ich tatsächlich besser gucken als die Zeichentrickversion.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich habe da ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit den Telesnap-Rekonstruktionen. Aber es geht, das ist durchaus möglich, sich das anzuschauen. Ich sehe das auch die neu animierten Sachen auch nicht als das Nonplusultra an. Ich freue mich, dass es die gibt, weil auf die Weise einfach verloren gegangene Geschichten wieder zum Leben erweckt werden können und man die wieder sehen kann. Ich glaube, das nächste, was tatsächlich ansteht, ist Celestial Toymaker. Die Figur aus dem Weihnachtsspecial, was wir jetzt gerade vor ein paar Monaten besprochen hatten. Heute Neil Patrick Harris, damals Michael Gough, hier Alfred Pennyworth aus den Tim Burton Batman. Der hat den Toymaker gespielt.
Und der deutlich ältere Ehemann von einem der Companions, ne? Oh Gott, wie hießen die beiden nochmal? Ben und die kamen Polly? Spät beim ersten Doktor hin. So Ben und Polly, ja. Ihr Ehemann, 40 Jahre älter als sie damals war oder so, war Michael Goff.
Uff. Ja. Naja.
Ja, nun.
Ja. Ich gönne es beiden. Klingt blöd.
Er war ja auch genau wie wir auch ein schöner alter Mann. Von daher.
Okay, das wird. Das muss man für einen Stich, ja.
Entschuldigung.
Ja. Tomb of the Cyberman.
So, Cyberman. So. Oh, wir haben wenig über die Story gesprochen, aber doch irgendwie viel, oder?
Ja, was es gibt, das, wie gesagt, es ist eine sehr naive, simple Story und die hat Mängel, die hat Probleme. Das sollte einen aber auch wirklich einfach nicht stören. Es ist eine wunderschöne, wunderschöner Vierteiler, der sehr ikonisch ist, der, finde ich, auch zu Recht diesen besonderen Status hat. Ob das wirklich die beste Doctor Who-Geschichte ist, weiß ich nicht. Oder ob sie einfach nur diesen Status hat, weil sie eben eine dieser großen verlorenen und wiedergefundenen Geschichten ist und weil dieses Bild der Cybermen, die da aus ihren Kokons ausbrechen, einfach selbst so ikonisch ist und das durch dieses verloren gegangene noch ikonischer wurde und schwer zu sagen, aber es ist einfach eine tolle Idee, eine tolle Geschichte, ein tolles Setting. Allein, dass man auf die Idee kam, aus diesen Quasi-Roboter-Monstern die Geschichte eines ägyptischen Grabmals damit zu verweben. Da muss man eigentlich überhaupt erstmal drauf kommen, die Cybermen mit dem Grab von Tutanchamun zusammenzubringen. Das macht diese Geschichte einfach schon zu etwas ganz Besonderem. Und
ist auch ein Meisterwerk der Ausstattung, finde ich, für das, was man an Mitteln zur Verfügung hatte. Mhm. Ist das einfach, das sieht nach viel mehr aus, als sie hatten. Es ist echt gelungen. Es ist mit 4 Episoden auch mal eine kürzere Troughton-Story. Ich mag auch die 6 Episoden oder 8 oder 10 Episoden-Dinger. Mhm. Aber ich finde es schön, wenn so eine Story einfach mal ruppig an einem normalen Abend so ein bisschen länger als ein Tatort vorbei ist. Ja? Und das hat auch was für sich.
Ja, das kann man sich an einem Abend anschauen, die ganze Geschichte. Und das ist bei den 6 oder 8 Teilern schon mal ein bisschen
schwierig. Da brauchst du Sitzfleisch.
Was mir jetzt so langsam wirklich abhanden.
Ja, okay. Kommt. Okay.
Ah, vielleicht brauche ich mal einen neuen Stuhl hier. Das wäre auch nicht so verkehrt.
Dann greife ich dem Ganzen doch jetzt mal vor, damit ich essen und du aufstehen kannst. Mhm. Felo, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich unglaublich gefreut nach längerer Gastabstinenz, nicht nur bei dir, sondern auch generell. Ich habe mich rar gemacht, was so Gastauftritte angeht, dass ich mal wieder wo sein durfte und mich ins gemachte Nest setzen. Ich muss nicht schneiden. Ich kann mich freuen, dass irgendwann demnächst mal so eine Folge erscheint. Und toll, vielen lieben Dank.
Bitte, bitte. Das war mir ja neulich auch mal wieder vergönnt, weil ich auch viel zu selten zu Gast bin in anderen Podcasts, als ich im Retrocast über Heidi reden durfte. Aber ich freue mich auch einfach, dass ich dich mal wieder hier hatte. Sebastian, ist einfach, es ist schön, wenn ich mit dir aufnehmen kann. Was wir vielleicht demnächst ja auch, also was heißt vielleicht, es ist auf jeden Fall geplant.
Ganz sicher sogar.
Ganz sicher geplant, was wir dann auch nochmal wiederholen. Und dann darf ich mich ins gemachte Nest setzen.
Yes.
Dann bei dir einladen kann. Was steht denn bei dir in deinem Podcast demnächst so als nächstes, in den diversen Podcasts? Plural so an.
Wann veröffentlichst du die Folge hier denn voraussichtlich? Dann kann ich sogar ganz taggenau mal sagen.
Also heute ist der 17.04. Ich gehe mal davon aus, in den nächsten 2 bis 3 Tagen, wenn ich schnell schneide oder dann, also spätestens eine Woche nach Aufnahme, kriege ich das meistens hin. Das ist jetzt blöd, sowas während der Aufnahme zu sagen, aber ich habe da nicht geplant. Ich veröffentliche meistens, wenn ich fertig bin mit Schneiden, und dann bin ich so ungeduldig, dass ich das nicht länger vorherschieben kann.
Ja. Dann sage ich doch mal, was aktuell in den 3 Dingern ist. Ihr könnt mein lieber Kompagnon und Partner in Crime, Simon, hat sich einen Spaß erlaubt und hat für April einen Weihnachtsfilm ausgesucht, für die Zauberlaterne, unseren Filmpodcast. Wir sprechen über It's a Wonderful Life. Ist das Leben nicht schön? Mit Jimmy Stewart.
Toll.
Ja?
Jimmy das Stewart
erscheint.
Ist schon toll.
Ja, oder? Das erscheint Ende dieser Woche. Freitag, den 19. zum Hören und am Vorabend schon bei YouTube, wenn ihr gerne auch mal die Gesichter sehen wollt, die Gesichtskirmes, wenn wir darüber sprechen. Dann gibt's nächste Woche bei Track am Dienstag gibt es die Voyager-Episode Jetrell. Neelix trifft Oppenheimer.
Oh, Neelix, ja? Der muss. Erics Übel, das intergalaktische Meerschwein in Form von Neelix, ja. Ich werde das das in diesem Podcast kultivieren. Neelix ist der
grüne, pinke Neelixe auf der Venus.
Genau, sowas in der ähnlichen, ist in der Art. Ja.
Und die Woche drauf gibt's Promiraten bei der Rückspultaste.
Oh, ich liebe das, die Prominenten aus dem Sack. Das ist so toll.
Jawohl.
Ach, großartig.
Die drei Sachen sind gerade so ganz akut. Ja, und dann geht das halt so weiter, ne? Aber das vielleicht einfach mal, wenn ihr Bock habt, da mal reinzuhören oder vielleicht sogar reinzuschauen. Bei dem einen gibt es ja auch ein bisschen Bewegtbild, wie gesagt. Würde ich mich sehr freuen.
Ja.
Danke, dass ich nochmal hier kurz die Werbung machen durfte, auf Kosten deines platten Arsches.
Ich wollte gerade sagen, wenn in diesem Podcast für deine Podcasts Werbung gemacht hat, kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich keine neuen Zuhörer dazukommen. Du wahrscheinlich, weil also ich gehe davon aus, dass die meisten das, deine Podcasts eh schon hören und du ungefähr das, ich weiß nicht wie vielfache.
Was hat Trevor Ogmonek schon gesagt, als irgendwie Rachel sagte, irgendwie, das ist ein hässliches, in einem Strickleid, nee, hässlich, große Nase, mach dich nicht kleiner als du bist, hat er zu seiner Frau gesagt. Irgendwie so, ja. Ich krieg das Scheiße, das Zitat verkackt. Egal.
Dafür ist dieser Podcast auch gut, für scheiße verkackte Zitate.
Ja.
So, dann würde ich mal sagen, ich habe am Anfang, ich hatte so eine tolle Einleitung für diese Folge mir überlegt. Ich hatte die sogar irgendwo aufgeschrieben und deswegen habe ich diesen holprigen Beginn dieser Folge, diese holprige Einleitung, habe ich irgendwie wieder zusammengestoppelt, weil ich die Einleitung verkackt habe und jetzt werde ich das machen, was ich in jeder Folge, auch ohne Vorbereitung schaffe, den Abschied verkacken, weil ich mir wie üblich nicht keinen schönen Dr. Who oder thematypischen Abschied überlegt habe. Ich werde jetzt einfach an dieser Stelle das Übliche sagen. Macht's gut, lebt flott und in Frieden. Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, tut das. Ihr wisst ohnehin, wo und wie und macht's ja doch nicht. Also ist auch wurscht, ob ich das jetzt sage. Und damit ist dieser Podcast zu Ende. Tschüss.
Tschüss.
Halt, das ist die falsche Musik. Was war denn die richtige? Hier.
Das wäre aber auch gut. Dann klettern wir jetzt zurück in unseren Eisschrank gleich.
Ja, ich meine, du gehst jetzt zum Kühlschrank und ich werde jetzt hier ein bisschen ich werde tanzen, um meinen Arsch wieder aufzulockern.
Komm, wir durchstoßen gemeinsam die Frischhaltefolie.
So, und jetzt kommt die Tanzmusik. Tschüss.
Ja, tschüss. War ja noch passenderweise.
Der Muff! Der Muff tanzt durchs Bild. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das ist, was der bei dir da am Mikro klemmt. Das ist tatsächlich Neelix.
Hier hängen immer wechselnde Actionfiguren. Das ist Neelix. Upsala, aber egal. Jetzt will er nicht mehr halten, dann stelle ich ihn jetzt hier so hin. So.
Wenn er nicht will, dann hat er schon.
Eben.
Echt, der Muff.
So, ich stoppe jetzt mal hier.
Ja.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.